Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Vor fast 250 Jahren, am 4. Juli 1776, da erklärten 13 britische Kolonien in Amerika ihre Unabhängigkeit. Das Dokument, mit dem sie das taten, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, The Declaration of Independence, ist das Gründungsdokument der USA. Ihr weltberühmter erster Satz bildete bis heute das Rückgrat der amerikanischen Demokratie. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Je lauter die Gleichheit beschworen wurde, desto schärfer wurden auch die Grenzen gezogen zwischen denen, die dazugehören, und denen, die draußen bleiben mussten. Viele Menschen nehmen gesellschaftliche Ungleichheiten hin, solange ihr eigenes Wohlergehen gesichert erscheint. Im Verlauf der amerikanischen Geschichte wurde immer wieder deutlich, wie zentral das Ringen um Gleichheit für das Selbstverständnis der Demokratie ist.
Diese Geschichte des Ringens um Gleichheit in den USA, die erzählt Christian Lammert gleich hier bei uns im Hörsaal. Christian Lammert ist Politikwissenschaftler am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Die USA gründen sich auf den Satz, auf die Feststellung, auf das Versprechen, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Doch was haben die Gründerväter der USA, als sie das schrieben, damit eigentlich genau gemeint? An wen haben sie gedacht und an wen haben sie nicht gedacht? Wie wurde die Idee der Gleichheit im Laufe der US-amerikanischen Geschichte politisch genutzt und was macht Trump heute damit? Um all diese Fragen geht es jetzt im Vortrag von Christian Lammert. Er hat ihn am 21. Juli 2025 in Bad Homburg gehalten und er hat den Titel »Die Declaration of Independence und das Ringen um Gleichheit« von 1776 bis zur Gegenwart.
Das ist immer eine Herausforderung, eine Zeitspanne von 250 Jahren zu überbrücken. Viele meiner Kollegen sagen, was länger als 5 Jahre ist, kann man politikwissenschaftlich gar nicht mehr analysieren, weil dann zu viel intervenierende Variablen vorhanden sind, die das Forschungsergebnis verzerren können. Darum geht's mir aber gar nicht. Ich will einfach so ein bisschen kritisch mal beleuchten, was diese Idee der Gleichheit eigentlich für die USA bedeuten. Und wie sich das auch über die Zeit verändert hat, sehen wir einen progressiven Fortschritt oder nicht. Und deswegen bitte ich Sie am Anfang, sich mal vorzustellen, dass wir gemeinsam in die bewegende Gründungsnacht Amerikas am 4. Juli 1776 reisen. Nicht als schlichte Zuschauer, sondern als kritisch Reflektierende. Wir stehen am Scheideweg von Idealen und Interessen, hören die Stimmen nicht nur der Gründerväter, und es waren wirklich nur Väter, deswegen muss man hier auch nicht gendern, sondern auch der später Marginalisierten, und nehmen die Szene mit dem analytischen Besteck der Geschichtswissenschaft, Soziologie und Politikwissenschaft unter die Lupe. Denn wie der Stanford-Historiker Jack Rakoff in seinen bahnbrechenden Studien zeigte, war die Bedeutung von »All men are created equal« am 4. Juli 1776 eine völlig andere als heute. Die Gründerväter meinten nicht individuelle Gleichheit, sondern dass die amerikanischen Kolonisten als Volk dieselben Rechte zur Selbstregierung wie andere Nationen hätte. Erst in den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich der Satz zu seinem heutigen Verständnis als ein Statement individueller Gleichheit, eine semantische Transformation, die das gesamte amerikanische Selbstverständnis revolutionieren sollte. Bevor wir uns gemeinsam in die stickige Kammer des Continental Congress begeben, stellen Sie sich einen Moment vor, bei dem der Lauf der Geschichte fast anders verlaufen wäre. Im Jahre 1775 sitzt ein junger Thomas Jefferson in Williamsburg an seinem Schreibtisch und arbeitet an der ersten Fassung der später weltberühmten Unabhängigkeitserklärung, jene Erklärung, deren einleitende Worte heute auf vielen Postkarten gedruckt zu finden ist. Jefferson grübelt lange über den Text und fügt eine leidenschaftliche Anklage gegen die Sklaverei ein. Er hofft, dass seine Zeitgenossen mutig genug sein würden, sich gegen die wirtschaftlichen Interessen des Südens zu stellen und einen echten Bruch mit der Sklaverei zu wagen. Doch am nächsten Morgen holt ihn die politische Realität ein, und das ist jetzt kein belegtes Setting, was ich entnehme, das habe ich mir selber ausgedacht. In einer Taverne serviert der Wirt Jefferson eine Portion Ernüchterung mit den folgenden Worten: Tom, ohne Georgia und South Carolina bekommst du das niemals durch. Daraufhin streicht Jefferson den Absatz, seufzt, bestellt sich noch einen Kaffee und verpasst dem großen Versprechen der Freiheit damit die erste Fußnote. Diese kleine Anekdote, die nicht so exakt belegt ist, trägt das Dilemma in Miniatur, das der Historiker Robert Pierce Forbes als Racial Imperative beschreibt. Forbes meint, dass Thomas Jefferson ganz bewusst eine Sprache der Autorität gewählt hat, in der sich ausdrücklich nicht auf Vernunft, Logik oder Gesetze berief. Das war eine bewusste Taktik. Dadurch, dass er schwarze Menschen von dem Bereich der Vernunft praktisch ausschloss. Gleichzeitig hat die Sprache die weißen Leser als Teil des Wir angesprochen, das nur durch Vernunft miteinander verbunden war und von ihr umarmt wurde. Von Beginn an ist das amerikanische Versprechen von Gleichheit also in einen Kompromiss eingebettet. Es werden immer gerade so viele Menschen eingeschlossen, dass die große Geste und der Pathos erhalten bleiben, aber ebenso viele werden ausgeschlossen, damit die Machtverhältnisse und die Besitzverhältnisse nicht wirklich ins Wanken geraten. Der Historiker Darren McMahon macht in seinem monumentalen Werk Equality, The History of an Elusive Idea, eine faszinierende Beobachtung. Gleichheit sei paradoxerweise oft der Grund für neue Hierarchien und Ausschlüsse gewesen. Wenn du die Frage stellst, und das ist ein Zitat aus seinem Werk, was ist Gleichheit, musst du sofort fragen, Gleichheit worin und für wen? Zitat Ende. Das amerikanische Experiment zeigt diese Paradoxie in Reimform. Je lauter die Gleichheit beschworen wurde, desto schärfer wurden auch die Grenzen gezogen zwischen denen, die dazugehören, und denen, die draußen bleiben mussten. Die folgenden 250 Jahre, und das ist sozusagen mein Hauptargument, lassen sich als großes Pendeln lesen. Von historischen Aufbrüchen hin zu erneuten Verengungen, von progressiven Schüben zu zentimeterweise zurückeroberten Privilegien. Wer den Schlag des Pendels nachzeichnen will, begegnet Figuren, die oft nur als Seitennotiz auftauchen, aber mehr über den Realitätsgehalt des Gleichheitsversprechens verraten als die meisten Sonntagsreden von Politikern. Da ist etwa Abigail Adams, die am 31. März 1776 ihrem Gatten John Adams schreibt: Denk bitte auch an die Frauen und sei großzügiger und wohlwollender zu ihnen als deine Vorfahren. Denk daran, dass alle Männer Tyrannen wären, wenn sie könnten. Johns Antwort war bezeichnend spöttisch. Er behandelte diesen Appell als Scherz, was die Grenzen der revolutionären Freiheit offenlegte. Noch eindringlicher wird die Kritik in der Korrespondenz zwischen Benjamin Banneker und Thomas Jefferson im Jahre 1791. Banneker, der erste und einzige schwarze Mann, der zu Jefferson Lebzeiten dessen Rassismus direkt herausforderte, schrieb am 19. August 1791 einen Brief, der, wie ich finde, zu den brillantesten Dokumenten amerikanischer Geistesgeschichte zählt. Zitat: Sir, ich hoffe, ich darf annehmen, aufgrund jenes Berichts, der mich erreicht hat, dass Sie in Ansichten dieser Art weit weniger unbeugsam sind als viele andere. Beginnt Banneker höflich, bevor er mit chirurgischer Präzision die Heuchelei der Gründerväter seziert. Zitat: Wie bedauernswert ist es doch, darüber nachzudenken, dass du, obwohl du so fest von der Güte des Vaters der Menschheit und von seiner gleichen und unparteiischen Verteilung jener Rechte und Privilegien, die er ihnen verliehen hat, überzeugt warst, zugleich seinen Gnaden zuwidergehandelt hast, indem du so zahlreiche meiner Brüder mit Betrug und Gewalt zurückhieltest. Jeffersons Antwort war höflich, aber oberflächlich. Er lobte Bannekers Leistungen, vermied aber jeden tieferen Diskurs über Rasse oder Sklaverei. Oder später Yik Wu, der kalifornische Wäschereibesitzer chinesischer Herkunft, der 1886 vor dem Supreme Court erstritt, dass auch Nichtbürger auf Gleichschutz pochen dürfen. Der Fall Yik Wu versus Hopkins war wegweisend. Das Gericht entschied, dass auch ein oberflächlich neutrales Gesetz verfassungswidrig ist, wenn es diskriminierend angewandt wird. Von den 320 Wäschereien in San Francisco, die in Holzgebäuden betrieben wurden, waren über 200 in chinesischem Besitz. Als die 200 chinesischen Besitzer ihre Genehmigung zu erneuern suchten, wurde nur eine einzige genehmigt, während fast alle nicht-chinesischen Antragsteller Genehmigungen erhielten. Jede dieser Episoden rückt ins Licht, was der offizielle Kanon lieber mit Sang und Klang übertönt. Gleichheit wird weniger durch große Dekrete hergestellt, als durch das zähe Beharren scheinbar randständiger. Auch aus feministischer Perspektive wurde der eingeschränkte Gleichheitsbegriff früh problematisiert. Die französische Revolutionärin Olympe de Gouges reagierte 1791 mit ihrer Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne auf die männlich dominierte Gleichheitsidee und wurde dafür guillotiniert. Ihr Schicksal steht exemplarisch für die Gefahren, die mit dem Kampf um Gleichheit verbunden waren. In den USA erhielten Frauen das Wahlrecht erst 1920 mit dem 19. Zusatzartikel. Und auch danach blieben viele Hürden bestehen, insbesondere für Women of Color. Und das ist nicht nur ein Phänomen für die USA. Also wir müssen hier in Deutschland, in der Bundesrepublik, auch nicht lange zurückschauen. Ich glaube, erst seit 1962 dürfen Frauen ohne Genehmigung ihrer Ehemänner ein Bankkonto eröffnen. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, das ist das erste Gesetz ist 1962 und bis 1977 mussten Frauen teilweise noch die Genehmigung ihres Mannes haben, um bestimmte Arbeit aufzunehmen. Also es gibt auch einige Schweizer Kantone, da wurde das Frauenwahlrecht erst in den 1970er Jahren eingeführt. Frederick Douglass' berühmte Frage im July 4th Diskurs: What to the slave is the 4th of July? Hält 1852 so sarkastisch an wie auch noch 1964. In seiner Rede am 5. Juli in Rochester, New York, vor 600 Zuschauern erklärt er, Zitat: Dieser 4. Juli gehört euch, nicht mir. Ihr könnt euch freuen, ich muss trauern. Doch Douglass erkannte gleichzeitig die Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung als Saving Principles an. Er kritisierte nicht das Ideal, sondern die mangelnde Umsetzung. Die in diesem Dokument enthaltenen Grundsätze sind rettende Grundsätze. Stehen Sie zu diesen Grundsätzen, schreibt er, seien Sie ihnen jederzeit, überall, gegen alle Gegner und um jeden Preis treu. Diese Tradition kritischer Aneignung setzt sich fort. Martin Luther King Jr. stand 1963 vor dem Lincoln Memorial und beschwor Amerika, zu seinen Gründungsprinzipien zurückzukehren. In seiner I Have a Dream Rede träumte er davon, dass, Zitat, diese Nation aufstehen wird und den wahren Sinn ihres Glaubenssatzes verwirklicht. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. King verwandelte die Unabhängigkeitserklärung von einem exklusiven Dokument in ein universelles Versprechen. Wie der Historiker John Meacham bemerkt, Zitat, mit einem einzigen Satz reihte sich King neben Jefferson und Lincoln in die Riege der Männer ein, die das moderne Amerika geprägt haben. Im Verlauf der amerikanischen Geschichte wurde immer wieder deutlich, wie zentral das Ringen um Gleichheit für das Selbstverständnis der Demokratie ist. Die moderne Politikwissenschaft hat erkannt, dass demokratische Ordnungen auf drei wesentlichen Säulen stehen, deren Zusammenspiel über die Stabilität des politischen Systems entscheidet. Und Sie sehen, hier kommt der Politikwissenschaftler in mir durch. Ein tragendes Element demokratischer Legitimation ist das Gefühl kollektiver Zugehörigkeit. Die Nation schuf eine neue Erfahrungsdimension von Zugehörigkeit, die sich über tradierte Bindungen erhob. Gleichzeitig ist dieses Wir jedoch auch immer mit einem Mechanismus des Ausschlusses verbunden. Denn wer zur Gemeinschaft zählt, muss durch gesellschaftliche und politische Kämpfe stetig neu definiert werden. Demokratische Institutionen übernehmen die Aufgabe, Gerechtigkeit und Gleichheit durch rechtliche Strukturen und Verfahren zu garantieren. Wahlen, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit verhindern, dass Macht sich in den Händen weniger konzentriert. Und als ich diesen Vortrag geschrieben habe, habe ich immer die aktuelle Entwicklung und die Debatten in den USA vor Augen. Historisch war dies in den USA ein schrittweiser Prozess. Von der exklusiven Eliterepublik bis zu einer breiteren Teilhabe blieb die vollständige Realisierung institutioneller Gleichheit stets umkämpft und ist bis heute noch nicht erreicht. Die dritte Säule ist schwieriger greifbar, aber politisch mindestens genauso wirksam. Viele Menschen nehmen gesellschaftliche Ungleichheiten hin, solange ihr eigenes Wohlergehen gesichert erscheint. Wirtschaftlicher Aufstieg, Konsum und soziale Sicherheiten mildern das Empfinden für politische Benachteiligung. Diese Lotteriemetapher veranschaulicht, wie Indifferenz politische Trägheit erzeugen kann. Solange man glaubt, man könnte selbst gewinnen, stört man sich wenig daran, dass andere verlieren. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts gerieten die Vereinigten Staaten in den Sog einer neuen Ära. Die moderne Massenproduktion prägte Wirtschaft, Gesellschaft mit ungeahnter Wucht. Das Fließband, erstmals in der Automobilproduktion von Henry Ford eingesetzt, steht sinnbildlich für diese sogenannte fordistische Ära. Dank dieser Innovationen konnte der legendäre Ford Model T innerhalb weniger Stunden statt wie zuvor in Tagen gebaut werden, mit dem Effekt, dass Automobile erstmals für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich wurden. Zugleich setzte Ford mit dem berühmten $5-Tag 1914 Maßstäbe. Mehr als das Doppelte des damaligen Durchschnittslohns ermöglichte es industriellen Arbeitern, selbst als Konsumenten am wachsenden Wohlstand der Nation teilzuhaben. Die rasche Ausbreitung des Fließbandsystems und die Stärkung der Gewerkschaften führten zu einer breiten, bislang nie dagewesenen Arbeiterschaft. Viele amerikanische Familien profitierten erstmalig von relativ gesichertem Lohn, Konsumgelegenheiten und dem Ausbau sozialstaatlicher Sicherung. Doch die neue Gerechtigkeitsformel des Fordismus war keineswegs inklusiv für alle, im Gegenteil. Die Mechanik der selektiven Inklusion setzte sich ungehemmt fort. Afroamerikaner, vor allem im Süden, waren nach wie vor mehrheitlich in der Landwirtschaft oder als Hausangestellte beschäftigt. Und genau diese Berufsgruppen wurden durch den Social Security Act von 1935, dieser Act, der die wichtigsten Sozialprogramme und Wohlfahrtsprogramme in den USA etablierte, systematisch vom Schutz des Sozialstaates ausgeschlossen. So konnten etwa 2/3 der afroamerikanischen Erwerbstätigen keine Rentenansprüche erwerben oder Arbeitslosenhilfe erhalten. Auch Frauen standen vielfach am Rande der neuen Wohlstandsgesellschaft. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Veteranenvorteile aus dem New Deal richteten sich weitgehend an Männer. Schwarze Frauen zum Beispiel wurden sowohl durch Geschlechtszugehörigkeit als auch durch Berufswahl benachteiligt und blieben von vielen Fördermaßnahmen strukturell ausgeschlossen. Der Zugang zu gewerkschaftlicher Vertretung und gesetzlichen Schutzmechanismen blieb überwiegend den klassischen Industriearbeitern vorbehalten, während Seeleute, Dienstmädchen oder Landarbeiter, häufig Afroamerikaner und anderer Minderheiten, durch das soziale Raster fielen. Ein besonderes deutliches Beispiel für diese Praxis der selektiven Inklusion liefert das GI Bill aus dem Jahre 1944. Zwar haben auf dem Papier alle US-Veteranen Anspruch auf Bildungsförderung, vergünstigte Hauskredite und Startkapital für ein neues Leben. In der Realität sorgten aber lokale Behörden, vor allem im Süden der USA, dafür, dass schwarze Veteranen systematisch von Krediten und Studienplätzen ausgeschlossen wurden. Ebenso verhielt es sich bei den Programmen der Arbeitsbeschaffungsagentur. Zwar wurden Millionen Arbeitsplätze geschaffen, aber Minderheiten landeten häufig auf schlechter bezahlten Stellen, häufig abseits stabiler Karrierewege. Der Politikwissenschaftler Ira Kotz-Nelson prägte für diese Phase den Begriff einer Affirmative Action for Whites. Eine gezielte staatliche Förderung der weißen Bevölkerung durch den New Deal. Der daraus erwachsene Sozialstaat war also ein Projekt selektiver Inklusion und systematischer Exklusion zugleich. Großzügig, sofern Hautfarbe, Geschlecht und Berufsstatus den gesellschaftlichen Normen entsprachen, jedoch abschottend gegenüber jenen, die aus diesem Muster herausfielen. Erst die Bürgerrechtsbewegung und Demokratisierungsprozesse ab den 50er Jahren begannen diese Barrieren der Ausgrenzung aufzubrechen. So zeigt sich erneut, auch das Pendel der Gleichheit in der Ära der industriellen Massenproduktion schwang nicht für alle im gleichen Maße zurück. Mit der Deindustrialisierung der 70er Jahre beginnt das goldgerahmte Versprechen des amerikanischen Traums zu bröckeln. Der Nachkriegswohlstandspakt, die informelle Übereinkunft, dass Fleiß, Zuverlässigkeit und Loyalität zu dauerhaftem Wohlstand führen, bekommt immer tiefere Risse. Wirtschaftlicher Aufstieg, lange gleichgesetzt mit harter Arbeit und einem sicheren Arbeitsplatz, wird zunehmend zum Glücksspiel, bei dem die Börse und Renditeerwartungen der Investoren das Sagen haben. Beispielhaft zeigt sich diese Entwicklung in den Industriestädten wie Detroit oder Youngstown in Ohio. Einst blühende Zentren von Stahl- und Automobilproduktion verwandeln sich diese Orte nach der Schließung riesiger Fabriken und dem Verlust zehntausender Arbeitsplätze in sogenannte Rust Belt-Städte. Die Erinnerung eines ehemaligen Facharbeiters aus Youngstowns ist bezeichnend. Die Nationalhymne wurde noch gespielt, als wir schon in der Schlange fürs Arbeitsamt standen. Diese Worte spiegeln den tiefen Bruch im amerikanischen Selbstverständnis wider, wonach jede Generation ein besseres Leben als der vorherigen zusteht. Dass es sich dabei nicht um Einzelschicksale, sondern um eine nationale Entwicklung handelt, belegen die Forschungen der Harvard University und des Opportunity Insights Projects eindringlich. Während amerikanische Kinder in den 1940er Jahren noch eine 90-prozentige Chance hatten, mehr zu verdienen als ihre Eltern, fiel diese Wahrscheinlichkeit für Kinder der 80er Jahre auf nur noch 50%. Mit anderen Worten, die Möglichkeit, die berühmte soziale Leiter nach oben zu klettern, hat sich für eine ganze Generation halbiert. Auch viele afroamerikanische Gemeinschaften und Einwanderergruppen wurden von der Deindustrialisierung besonders hart getroffen. Fabrikjobs mit gleichen Löhnen für gleiche Arbeit boten ihnen zuvor eine seltene Aufstiegschance, doch nun schmolzen die Chancen dramatisch dahin. In New York etwa verlor allein in den 70er und 80er Jahren der Stadtteil Harlem zehntausende Industriearbeitsplätze mit verheerenden sozialen Folgen. Gleichzeitig öffnete sich an der anderen Seite der Schere neue Räume des Aufstiegs, allerdings meist für jene, die von vornherein Zugang zu guter Bildung und Kapital hatten. Investitionen an der Börse, Eigentum an Unternehmen oder der Eintritt in die boomende Tech-Industrie in Kalifornien waren zunehmend entscheidender als der klassische Weg vom Lehrling zum Meister am Fließband. Diese Veränderungen markieren einen Wendepunkt in der Geschichte der Gleichheit in den USA. Die Vorstellung vom grenzenlosen Aufstieg, unabhängig von Herkunft und Startbedingungen, wandelte sich zur Ausnahme, nicht mehr zur Regel. Diese Entwicklung ist keine amerikanische Besonderheit, sondern Teil einer globalen Krise der sozialen Mobilität. Aktuelle Studien zeigen, dass die USA im internationalen Vergleich der sozialen Mobilität nur noch auf Platz 27 von 30 entwickelten Ländern liegt. Weit hinter Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden und Island. Das World Economic Forum zeigt mit seinen Daten ernüchternd, während ein dänisches Kind aus armen Verhältnissen nur 2 Generationen braucht, um das Medianeinkommen zu erreichen, sind es in den USA 9 Generationen, in etwa wie in Brasilien oder Südafrika. Die Gleichheitsidee, die seit der Gründung der Vereinigten Staaten als zentrales Versprechen und Fundament der demokratischen Ordnung gilt, wurde in den letzten Jahren durch den erstarkenden Populismus und die Politik der Trump-Administration auf beispiellose Weise instrumentalisiert. Während Gleichheit ursprünglich als inklusive Leitidee diente, wurde sie zunehmend zum Nullsummenspiel umgedeutet. Jede Erweiterung gleichheitsbasierter Rechte für Minderheiten oder Neuzugewanderte wird als Bedrohung für die Mehrheitsgesellschaft begriffen. Das ist kein neues Phänomen, doch Donald Trump und sein politisches Umfeld haben diese Dynamik systematisch verstärkt und auf die Spitze getrieben. Ein zentrales Beispiel hierfür ist der Angriff auf das verfassungsmäßige Geburtsortenprinzip, Birthright Citizenship. Jahrzehntelang galt es als unumstößliche Errungenschaft in den USA, dass jeder Mensch, der auf dem amerikanischen Boden geboren wird, unabhängig von Herkunft oder sozialem Status der Eltern, die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält. Der 14. Verfassungszusatz 1886, in Reaktion auf die Sklaverei ratifiziert, sollte allen vormals Versklavten gleiche Rechte gewähren und einen Paradigmenwechsel weg von rassistischen Exklusionspraktiken der Vergangenheit bieten. Donald Trump erklärte aber wiederholt, dieses Prinzip aufheben oder zumindest beschränken zu wollen. Dies ging einher mit einer rassistisch aufgeladenen Kampagne, insbesondere gegen sogenannte Anchor Babies, ein polemischer Begriff, mit dem Kinder von Migrantinnen abgewertet und als illegitime Nutznießer der amerikanischen Gesellschaft dargestellt werden. Diese Rhetorik setzt gezielt auf Spaltung und bewirkte, dass Gleichheit nicht mehr als allgemeines Recht, sondern als privilegierte Ressource für echte Amerikaner erscheinen sollte. Ein weiteres Beispiel betrifft das Deferred Action for Childhood Arrivals Programm, kurz DACA, das Kindern von undokumentierten Einwanderern vor Abschiebung schützt und ihnen einen Zugang zu Bildung und Arbeit ermöglicht. Die Trump-Administration machte dessen Abschaffung zu einem zentralen Ziel, argumentierte mit dem angeblichen Schutz amerikanischer Interessen und beförderte damit die Vorstellung, dass die Ausweitung von Rechten für eine Gruppe zwangsläufig einer anderen Gruppe schadet. Dies provozierte massive Proteste sowohl von den sogenannten Dreamers als auch von Bürgerrechtsorganisationen und Wissenschaftlern, die auf den historischen Bedeutungsgehalt des Gleichheitsartikels verwiesen. Im institutionellen Bereich trieb die Trump-Regierung auch die gezielte Schwächung von Schutzmechanismen für Minderheiten voran. Hierzu zählen etwa Rücknahmen von Direktiven, die transgeschlechtliche Menschen vor Diskriminierung im Gesundheitswesen oder im Militärdienst schützen sollte. Auch die Umgestaltung des Justizministeriums, und das passierte auch schon in der ersten Trump-Administration, zielte darauf ab, Bürgerrechtsklagen zugunsten traditioneller Vorstellungen von Recht und Ordnung zu entschärfen. So wurde die Durchsetzung des Voting Rights Acts, also der Zugang zu fairen und gleichen Wahlen, systematisch erschwert, wie Gerichtsentscheidungen aus Bundesstaaten wie Texas oder Georgia belegen. Hier wurden Wahlkreise neu zugeschnitten, das kennen Sie wahrscheinlich unter dem Terminus Gerrymandering, und zusätzliche Hürden wie strengere Ausweispflichten etabliert, die vor allem marginalisierten Gruppen vom Wahlrecht ausschlossen. Und dasselbe plant Trump jetzt auch momentan wieder. Er hat es sogar offen vor der Presse gesagt, dass die Republikaner in Texas dieses Gerrymandering vorantreiben sollen. Das würde den Republikanern bei den nächsten Zwischenwahlen 5 zusätzliche Stimmen bringen. Und die Demokraten reagieren. Ich habe heute in den Nachrichten gelesen, dass Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, gesagt hat, wenn ihr das in Texas macht, dann kriegen wir das in Kalifornien genauso gut hin und vielleicht kriegen wir auch 7 zusätzliche Stimmen. Also hier geht gerade wieder ein politischer Kampf los. Wissenschaftliche Analysen verweisen auf das globale Muster des sogenannten Democratic Backsliding. In vielen Ländern und nun auch in den USA werden liberale Institutionen und Gleichheitsrechte unter dem Vorwand von Ordnung, Souveränität oder Identität sukzessive von ihnen heraus eingeschränkt. Der Populismus, so der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller, stiftet die Anhängerschaft an, Demokratie zunächst rhetorisch als Herrschaft des Volkes zu verteidigen, um dann genau diese Partizipation für missliebige Gruppen auszuschließen. Exemplarisch dafür steht die Rhetorik Trumps, der Wahlergebnisse in Frage stellt, legale Wahlgänge als gestohlen brandmarkte und Stimmen aus urbanen, pluralistischen Regionen delegitimiert. Zudem verschob sich der politische Diskurs um Staatsbürgerschaft. Der neue Vizepräsident J.D. Vance zweifelt offen an der amerikanischen Gründungsidentität als Creedal Nation. Für ihn und Gleichgesinnte reicht es nicht mehr aus, gemeinsame Werte wie Freiheit und Gleichheit anzuerkennen. Nein, amerikanisch sein wird stattdessen als historische, ethnisch-kulturelle Gemeinschaft konstruiert, zu der man nicht einfach durch Einwanderung oder durch Zustimmung zu bestimmten Prinzipien gehören kann. Zitat J.D. Vance in einer Rede vor einigen Wochen: Amerika allein damit gleichzusetzen, dass man den Prinzipien der Unabhängigkeitserklärung zustimmt, ist eine Definition, die gleichzeitig viel zu breit und zu eng ist. Vance stellt diese Bemerkung im Rahmen seiner Überlegungen zur Einwanderung und nationalen Identität an. Dies ist ein Bruch mit der republikanischen Tradition seit Abraham Lincoln, die das amerikanische Projekt immer wieder als Aufgabe der inklusiven Bürgergesellschaft verstand. Gleichberechtigung verliert so ihre integrative Kraft und wird zum Werkzeug zur Ausgrenzung. All diese Fälle zeigen, die von der Trump-Administration betriebene Instrumentalisierung der Gleichheit bedroht nicht nur einzelne Gruppen, sondern verschiebt die gesellschaftliche Norm selbst. Sie normalisiert, dass Gleichheit exklusiv und kontingent wird. Eine Ressource, die verteidigt statt geteilt werden soll. Damit entsteht, wie die Demokratieforscherin Danielle Allen anmerkt, der paradoxe Zustand einer Demokratie, die ihre Grundlagen selbst in Frage stellt. Die Debatten und Analysen, die sich in den letzten Jahren bei ganz unterschiedlichen Autoren finden, zeigen, dass es sich hierbei keineswegs um eine bloße politische Alltagspolemik handelt, sondern um eine tiefgreifende Verschiebung der Grundlagen von Recht, Teilhabe und Zusammenhalt. Politisches Handeln und wissenschaftliche Reflexion treten in eine neue Verantwortung. Es geht nicht nur um eine kurzfristige Wahlentscheidung, sondern um die Verteidigung eines inklusiven, auf Gleichheit gegründeten Gesellschaftsvertrages. Ich habe noch einen Abschnitt, aber ich glaube, den kürze ich hier ein bisschen raus, der das Ganze auch so ein bisschen in vergleichender Perspektive macht, weil wir natürlich ähnliche Entwicklungen auch in Ungarn, in Brasilien gesehen haben. Wir können uns verschiedene Datensätze angucken von Piketty und seinen Kollegen, die viel über globale Ungleichheit und Ungleichheit in entwickelten Demokratien geschrieben haben. die immer wieder zeigen, dass das ein Problem ist, was wir in vielen westlichen entwickelten Demokratien sehen. Ich versuche, das Ganze wieder auf die USA zu fokussieren. Ein markantes Beispiel für die Auseinandersetzung um nationale Identität und Gleichheit liefern die Debatten um das sogenannte 1619 Project der New York Times. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört hatten. Das Projekt dieser Zeitung stellt den Beginn der amerikanischen Nation konsequent in einen Zusammenhang mit der Geschichte der Sklaverei. Damit wird die Erzählung einer stetig fortschreitenden, nahezu linearen Ausweitung von Gleichheit in den USA grundlegend hinterfragt. Während progressive Akteure das Projekt als wichtige Reflexion und als Weg zur inklusiven Erinnerungskultur begrüßen, wird es von Konservativen, etwa durch die Heritage Foundation, das ist dieser Think Tank in den USA, die auch hinter dem Project 2025 stehen, als Angriff auf das nationale Selbstverständnis und die Gründungsideale der Vereinigten Staaten bekämpft. Und auch Trump hat sich hier massiv in seiner ersten Amtszeit eingeschaltet und hat so eine Art Gegenbewegung ins Leben gerufen und da dann auch solche Aussagen gemacht wie, die Sklaverei war gut für die Schwarzen, hätte sie ihnen doch Disziplin und Arbeitswilligkeit beigebracht. Diese Polarisierung ist ein Indikator für tiefere gesellschaftliche Spaltungstendenzen. Sie befeuert die Frage, wer Teil der politischen Gemeinschaft sein soll und auf welchen Grundlagen Gleichheit beansprucht werden darf. Ethnisch, kulturell oder universalistisch. Ein weiteres aktuelles Beispiel, die sich verschärfenden Konflikte um Wahlrechtsreformen in den USA, mit dem republikanische Gesetzgeber in mehreren Bundesstaaten den Zugang zu Wahlen erschweren. Im internationalen Vergleich wird der Zustand der amerikanischen Demokratie zunehmend kritisch bewertet. Die internationale Organisation International IDEA stufte die USA 2021 erstmals als Backsliding Democracy ein, als Demokratie im Rückschritt. Auch der Economist Democracy Index und das Varieties of Democracy Institute dokumentieren in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang demokratischer Standards in den USA, insbesondere hinsichtlich politischer Rechte, institutioneller Integrität und gesellschaftlicher Polarisierung. Die politische Wissenschaft unterstreicht, solche demokratischen Rückschritte sind weder unausweichlich noch irreversibel. Forschung zur demokratischen Resilienz zeigt, dass bewusste gesellschaftliche und politische Anstrengungen nötig sind, um das Vertrauen in Institutionen wiederherzustellen und das Versprechen von Gleichheit neu zu belegen. Dabei stehen inklusive Erinnerungspolitik, gezielte Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit sowie der Ausbau partizipativer Demokratie im Zentrum solcher Debatten. Was also bleibt von Philadelphia? Vielleicht die unbequeme Einsicht, dass das Gleichheitsversprechen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gerade aus seiner Unabgeschlossenheit Kraft bezieht. Die Tatsache, dass Thomas Jefferson Anti-Sklaverei-Passage gestrichen wurde, Frederick Douglass eindringliche Anklage gegen amerikanische Heuchelei, Rosa Parks Sitzstreik, Martin Luther King Jr.'s geträumter »I have a dream«-Moment oder die Proteste der sogenannten Dreamers gegen das Wiederaufrollen des Geburtsrechts, all diese Episoden zeigen eine paradoxe Dialektik. Je offenkundiger das Versprechen gebrochen wird, desto aktiver und vielfältiger werden die gesellschaftlichen Bewegungen, die seine Einlösung fördern. Die soziale Imagination von Gleichheit wächst an jedem Bruch, an jedem Scheitern. Das Bild des Studierenden, der 2025 eine Faksimile-Ausgabe der Declaration of Independence liest und die Bleistiftnotiz Not Yet bei Jeffersons gestrichener Passage entdeckt, steht für die fortwährende Aktualität und Unabschließbarkeit des Gleichheitsversprechens. But still possible, ergänzt eine zweite Hand. Zwischen diesen Kommentaren pulsiert nicht nur die amerikanische Erzählung, sondern ein generelles Prinzip demokratischer Moderne. Kein geschlossenes Heldengedicht, sondern ein offenes Manuskript, in dessen Leerstellen die Gesellschaft immer neu schreibt und streicht. In der Wissenschaft wird Gleichheit heute vielfach als dynamischer Prozess und weniger als festgelegtes Ziel verstanden. Politikwissenschaftliche Perspektiven, etwa bei John Rawls, betonen Gleichheit als Gerechtigkeitsprinzip, das immer wieder neu austariert werden muss. Kritische Theorien von Nancy Fraser und Charles Mills legen offen, dass Gleichheitskonzepte historisch immer auch von Ausschlüssen, unsichtbaren Mauern oder rassifizierten geschlechtlichen Grenzen durchzogen sind. Doch der fortwährende Rekurs auf das Gleichheitsversprechen droht auch zum Alibi zu werden. Rhetorisch lässt sich jede Verzögerung, jeder Rückschlag als Teil des offenen Prozesses legitimieren. Dahinter verbirgt sich die Gefahr eines Fortschrittsglaubens, der reale Machtverhältnisse verschleiert und Privilegien perpetuiert. So weisen kritische Stimmen, wie etwa aus der Critical Race Theory oder postkolonialen Ansätzen, darauf hin, dass die vermeintliche Offenheit auch eine Anschubkraft zur Aufrechterhaltung bestehender Hierarchien sein kann. Was bedeutet das für die Gegenwart und Zukunft? Erstens, Gleichheit bleibt ein offener, politisch und empirisch umstrittener Prozess, nicht ein Zustand, sondern eine Richtung. Gesellschaftlicher Fortschritt setzt voraus, dass immer neue Akteure, Erfahrungen und Blickwinkel einbezogen werden. Der Normanspruch einer Gleichheit, die immer eine Spur zu groß für die jeweilige Realität bleibt, zwingt zur fortwährenden Selbstkorrektur. Dieser Grundgedanke steht im Zentrum moderner Demokratietheorie, etwa bei Jürgen Habermas oder Judith Butler. Die Gleichheit performativ und intersubjektiv denken. Als etwas, das im Dialog, im Streit, im Protest jeweils erst entsteht. Praktisch verlangt das eine entschlossene Demokratisierung von Institutionen, die aktive Förderung historisch ausgeschlossener Gruppen, den konsequenten Abbau struktureller Diskriminierung und die Bereitschaft, neue Fragen zuzulassen, auch gegen hartnäckigen Widerstand. So bleibt auch für die Zukunft vieles offen. Die Leerstellen der Unabhängigkeitserklärung sind keine Schwäche, sondern können auch als ihre Stärke definiert werden, sofern sie nicht beschwiegen, sondern ins Zentrum demokratischer Praxis gerückt werden. Wer heute erschöpft vom algorithmischen Geschwätz und den permanenten Krisendiagnosen nach tieferem demokratischen Sinn sucht, tut gut daran, dort zu verweilen, wo das Pathos und der Zweifel aufeinanderstoßen. In jeder berühmten Kammer von 1776, in der Gleichheit nicht als fertige Vorstellung, sondern als heiße, unfertige Idee geboren wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Christian Lammert über das Gleichheitsversprechen in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Er hat seinen Vortrag am 21. Juli 2025 in Bad Homburg gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Umkämpftes Vermächtnis, die Declaration of Independence als lebendige Tradition 1776 bis 2026. Organisiert haben diese Reihe das John McCloy Transatlantic Forum am Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main, die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Wollt ihr den Hörsaal mal live erleben? Dann kommt, denn wir sind auf Tour. Das nächste Mal könnt ihr uns in Halle an der Saale sehen beim Silbersaal Science and Media Festival. Das findet statt am 31. Oktober um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, ihr könnt also einfach vorbeikommen, zuhören und mitmachen. Unseren Hörsaalvortrag hält an dem Tag der Informatiker und Verhaltensforscher Tim Landgraf. Und der wird darüber erzählen, was kollektive Intelligenz, wie zum Beispiel die von Bienenschwärmen, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat und was die KI von den Bienen lernen kann. Den Link zum Festival und die Infos, die findet ihr natürlich auch bei uns auf der Website und in den Shownotes. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.